Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute soll es in der Podcast-Folge um das Thema Ehegattenschaukel gehen und was das Ganze mit Investment und Geldanlage zu tun hat, das erfahrt ihr gleich von mir. Heute geht es also darum, einen kleinen Überblick zu geben anhand eines Live-Kundenfalls, was man mit der Ehegattenschaukel im Investmentbereich alles erreichen kann. Ja, um euch da mal ein bisschen mitzunehmen, habe ich mir überlegt, dass das ganz schön kompliziert ist, auf der Tonspur zu übertragen. Aber ich werde mein Bestes geben, um den Fall für euch einmal so authentisch wie möglich und so nah wie möglich zu machen. Mir ist bewusst, dass wir hier ja jetzt über ein paar Zahlen, Daten, Fakten sprechen werden, dass das Ganze also ein bisschen Aufmerksamkeit von euch benötigt. Aber ich denke, ich werde das ganze Thema hier ganz gut übertragen können. Also, worum soll es gehen bei der Ehegattenschaukel? Ich habe euch mal einen Fall mitgebracht, den wir hier abgewickelt haben bei uns im Unternehmen, um euch die Möglichkeiten einmal aufzuzeigen, die das Thema Ehegattenschaukel so mit sich bringt. Ich habe das Ganze mal am Fall der Familie Müller gemacht. Das heißt, es gibt dort einen Ehemann und eine Ehefrau. Und die Ausgangssituation ist im Prinzip so gewesen, dass der Herr Müller vorher schon eine Immobilie im Eigentum hatte. Und jetzt, nachdem Herr Müller die Frau Müller geheiratet hat, möchten die beiden ganz gerne zwei weitere Objekte kaufen. Und es geht jetzt im Prinzip darum, hier eine vernünftige Struktur zu finden, wie die ganze Situation genutzt werden kann, um das Ganze möglichst effizient und, ja, ich sage jetzt einfach mal renditeorientiert, ja, in die Umsetzung zu bringen. Also der Herr Müller hatte ja schon eine Eigentumswohnung im Bestand, also das heißt, das ist das Bestandsobjekt, um das es geht. Dort hat er selber drin gewohnt, bevor er die Frau Müller kennengelernt hat und hat das ganze Objekt vor 13 Jahren bereits erworben. Das ist gleich ganz wichtig, weil ein steuerfreier Verkauf einer Immobilie ja mindestens mal nach 10 Jahren möglich ist. Wenn man selber drin gewohnt hat, ist das Ganze sogar möglich, nach 2 Jahren schon steuerfrei zu verkaufen. Aber hier haben wir beide Situationen erfüllt. Also der Ehemann hat das Objekt selbst bewohnt und hat auch schon die 10-Jahres-Frist hinter sich. Also das heißt, da haben wir auf jeden Fall mit der steuerfreien Verkaufsthematik keine Probleme. Diese Wohnung ist vor 13 Jahren gekauft worden, er hat dort selbst drin gewohnt und aktuell gibt es noch eine Restschuld von 20.000 Euro auf dieser Wohnung. Er hat immer sehr viel Eigenkapital in die Tilgung mit reingebracht, also auch Sondertilgungen gemacht in der Eigentumswohnung und hat sehr hoch die monatliche Rate bedient, damit er so schnell wie möglich sein Darlehen dort abgezahlt bekommt und hat dementsprechend schon sehr viel Schulden abzahlen können. Also es sind aktuell noch 20.000 Euro Restschuld vorhanden und er hat noch eine Zinsbindung von aktuell 2 Jahren. So, jetzt geht es darum, jetzt möchte der Herr Müller, der ja bisher alleiniger Eigentümer dieser Eigentumswohnung war, diese Eigentumswohnung an seine jetzige Ehefrau verkaufen. Der Trick ist dabei, es wird am Ende eine kalkulatorische Miete von 490 Euro erzielt, die auf jeden Fall ausreicht, um die Darlehensverbindlichkeit zu decken, die wir jetzt hiermit generieren. Die Wohnung wird für insgesamt 120.000 Euro an die Ehefrau verkauft. Ich habe jetzt mal bewusst 120.000 Euro gewählt, weil 20.000 Euro Restschuld heißt also, es bleiben ungefähr 100.000 Euro nach Verkauf bei dem Herrn Müller übrig, weil er seine 20.000 Euro Restschuld ablöst und ja aktuell damit dann 100.000 Euro Eigenkapital erstmal generiert. Dadurch, dass unter den Ehepartnern der Verkauf stattfindet, ist das Ganze grunderwerbsteuerfrei. Schon mal ein kleiner Bonus, den man immer dann hat, wenn man unter Ehegatten verkauft. Das heißt, bei dem Verkaufsfall jetzt hier fallen ganze 2.400 Euro Notar- und Gerichtskosten an, weil der Vertrag trotzdem bei einem Notar beurkundet werden muss und natürlich auch beim Amtsgericht die ganzen Umtragungen stattfinden müssen. Also insgesamt ein Finanzierungsaufwand von 122.400 Euro. 400 Euro Eigenkapital bringt der Herr Müller mit, sodass wir also 122.000 Euro finanzieren müssen. Und wie gesagt, nach Ablöse der Restschuld bleiben dann ungefähr 100.000 Euro übrig. Die Finanzierung haben wir an der Stelle so aufgebaut, dass wir eine Zinsbindung von 20 Jahren gewählt haben. Die Gesamtlaufzeit des Darlehens haben wir so gestreckt, dass das Darlehen in 30 Jahren abgezahlt wird. Und wir haben folgenden Trick angewandt. Und zwar haben wir die ersten 5 Jahre der Darlehenslaufzeit komplett tilgungsfrei gestellt. Jetzt fragt ihr euch, warum denn 5 Jahre tilgungsfrei und welche Bank macht denn sowas mit? Das erkläre ich euch gleich im weiteren Verlauf, warum das Ganze hier Sinn gemacht hat. Die Frau Müller ist von der Bonität her nicht ganz so stark gewesen wie der Herr Müller und deshalb haben wir bei dieser Finanzierung den Ehemann noch als Bürgen mit reingenommen. Kurz zur Erklärung, in dem Fall ist es so, dass die Frau Müller alleinige Eigentümerin dieser Wohnung wird, die der Herr Müller ja früher mal bewohnt hat, aber sie ist ab jetzt im Prinzip die alleinige Eigentümerin dieser Immobilie, steht also auch im Grundbuch ganz alleine drin und der Herr Müller steht nur im Darlehensvertrag als Bürger mit drin, also hilft im Prinzip die Bonität zu gewährleisten, damit die Frau Müller diese 122.000 Euro hier an der Stelle bekommt. Der Vorteil dieses Verkaufs innerhalb der Ehegatten ist im Prinzip folgender. Die Wohnung, die der Herr Müller vor 13 Jahren mal gekauft hat, war damals deutlich günstiger. Also ich glaube, die hat irgendwas um die 80.000 Euro gekostet. Das heißt, wenn man jetzt in die Vermietung einer solchen Immobilie geht, dann darf man ja in der Einkommensteuererklärung auch sogenannte Abschreibungswerte geltend machen. Wenn jetzt die alten Verkaufspreise, also den alten Kaufpreis von dem Herrn Müller, da zur Berechnungsgrundlage rangezogen werden würde, dann wäre es ja so, dass er nur 80.000 Euro als Abschreibungsgrundlage hätte nehmen können. Dadurch, dass er jetzt die Ehegattenschaukel genutzt hat und diese Eigentumswohnung an seine Frau verkauft hat, wird natürlich der aktuelle Kaufpreis als Abschreibungsgrundlage gewählt, also die 120.000 Euro. Der Vorteil bei fremdvermieteten Objekten ist, dass die Zinsbelastung, die ich jetzt habe, also die Zinsen, die ich jetzt für die Finanzierung dieser vermieteten, in Zukunft vermieteten Eigentumswohnung zahle, die kann ich auch steuerlich geltend machen. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Verkaufserlös, der jetzt hierdurch generiert wurde, also 120.000 Euro abzüglich der 20.000 Euro Restschuld, ergibt also 100.000 Euro Eigenkapital. Die können wir jetzt nutzen für das neue Objekt, was jetzt gekauft werden soll, nämlich ein Reihenmittelhaus, was die beiden dann selbst bewohnen wollen. Und da ist es ja so, dass wenn man ein Objekt selber bewohnt, man gar keine Möglichkeit hat, die Zinsen steuerlich anzusetzen. Deswegen macht es also Sinn, hier die Zinsen auf die fremdvermietete Immobilie zu übertragen und die eigengenutzte Immobilie so schnell wie möglich zu entschulden. Und die tilgungsfreien Anlaufjahre, die wir jetzt bei dieser Finanzierung hinterlegt haben, die dienen natürlich dazu, dass die monatliche Ratenbelastung, die ich jetzt brauche für die Finanzierung dieser Eigentumswohnung, in den ersten 5 Jahren natürlich deutlich niedriger ist, weil wir ja nur Zinsen zahlen, aber noch keine Tilgung leisten. Und was machen wir mit der freien Liquidität? Das nutzen wir natürlich nicht, um irgendwie den Lebensstandard zu erhöhen, sondern wir nutzen das, um das Reihenmittelhaus, was ja jetzt hier neu finanziert werden soll, möglichst schnell zu tilgen. Das heißt, diesen monatlichen Überschuss packen wir direkt in die Finanzierung der eigengenutzten Immobilie mit rein. So, das heißt, was haben wir denn jetzt für neu zu kaufende Objekte? Also erstmal, der Ehemann hatte ja früher eine eigene Eigentumswohnung. Jetzt hat ja die Wohnung die Frau. Und das hat den Herrn Müller so ein bisschen ja unausgeglichen gemacht. Er hat gesagt, eigentlich möchte ich auch gerne noch eine Immobilie zur Vermietung haben, weil meine Frau hat ja jetzt meine alte Wohnung zur Vermietung. Also hat er sich dazu entschlossen, zusätzlich zu dem reinen Mittelhaus, was die beiden dann selbst bewohnen wollen, noch eine weitere Eigentumswohnung zu kaufen, wo er dann alleiniger Eigentümer wird. Damit hat man wieder erreicht, dass einmal die Frau eine Eigentumswohnung hat zur Vermietung und er möchte jetzt ja auch eine Eigentumswohnung zur Vermietung kaufen, damit beide im Prinzip gleich abgesichert sind. Die kalkulatorische Miete bei dieser neuen Eigentumswohnung liegt auch bei ungefähr 500 Euro. Der Kaufpreis, den er dafür aufbringen muss, der beträgt 98.000 Euro. Da er ja jetzt von jemandem Fremden kauft, muss er auch die Grunderwerbsteuer bezahlen. Da war jetzt auch noch ein Makler mit dabei, Notar und Gericht. Gesamtkosten also ungefähr 110.000 Euro. Er hat damit eine Finanzierungssumme von 109.000, weil er die 1.000 Euro als Eigenkapital mitgebracht hat. Auch hier haben wir wieder 20 Jahre Zinsbindung und eine Gesamtlaufzeit von 30 Jahren. Ich habe jetzt mal bewusst die ganzen Zinssätze und sowas alles für euch rausgelassen, weil das ist eigentlich nicht entscheidend, um das Thema mit der Ehegattenschaukel zu erklären. Wenn euch das genauer interessiert, kann ich das gerne an anderer Stelle nochmal machen. Aber mir geht es jetzt hier gerade darum, euch den Effekt aufzuzeigen, warum wir wie die Finanzierung aufgebaut haben und welche Möglichkeiten durch dieses Thema mit der Ehegattenschaukel bestehen. Also, jetzt hat der Ehemann an erster Stelle seine bestehende Eigentumswohnung an seine Ehefrau verkauft, dadurch 100.000 Euro Eigenkapital generiert. Jetzt hat er an zweiter Stelle für sich selbst auch noch eine Eigentumswohnung gekauft, die er dann vermietet. Heißt, seine Frau hat eine Wohnung, er hat eine Wohnung. Jetzt fehlt also nur noch das Rhein-Mittelhaus, was die beiden dann selbst bewohnen wollen. Da ist es so, dass dieses Rhein-Mittelhaus 125.000 Euro kostet. Und da fällt auch die Grunderwerbsteuer wieder an, Maklerkosten und das Objekt war ein bisschen sanierungsbedürftig, da brauchte man auch noch 80.000 Euro für, sodass man auf insgesamt Kosten kam von 220.000 Euro. Jetzt haben die beiden 100.000 Euro Eigenkapital generiert durch den internen Verkauf der Eigentumswohnung von dem Ehemann an die Ehefrau. Zusätzlich hatten sie noch 80.000 weiteres Eigenkapital, also so, dass sie auf insgesamt 180.000 Euro Eigenkapital gekommen sind. Das heißt, für dieses Rhein-Mittelhaus brauchten sie gerade mal noch 40.000 Euro finanzieren. Was haben wir da gemacht? Wir haben die Finanzierung so aufgebaut, dass jetzt hier ein 5-Jahre-Volltilgerdarlehen angesetzt worden ist. Was bedeutet das? Nach 5 Jahren ist das Darlehen bei null. Und wenn ihr euch jetzt erinnert, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Eigentumswohnung, die die Frau von dem Ehemann gekauft hat, die haben wir ja für die ersten 5 Jahre tilgungsfrei gestellt. Und diese Mehrliquidität nutzen wir jetzt natürlich hier, um das Darlehen möglichst schnell abzuzahlen, nämlich genau in 5 Jahren. Der Vorteil ist jetzt hier sind jetzt beide Ehepartner auch wieder Eigentümer zu jeweils 50%. Also heißt, sie haben jetzt ein gemeinsames Haus, nämlich das Rhein-Mittelhaus und jeder von den beiden hat nochmal eine einzelne Eigentumswohnung. So, das ist im Prinzip der Effekt gewesen, der durch dieses Thema Ehegattenschaukel erzielt werden kann. Obwohl die Immobilie ja schon im Bestand eines der beiden Ehepartner war, hat man hier aber neues, frisches Eigenkapital generieren können, was man jetzt für die gemeinsam genutzte Immobilie verwenden konnte, um die möglichst schnell abzuzahlen. Und das ist auch so eine Grundregel, wenn man als Investor da draußen unterwegs ist. Punkt Nummer 1, man möchte natürlich auf der einen Seite immer so wenig Eigenkapital wie möglich einsetzen bei den fremdvermieteten Immobilien, aber man möchte auch so schnell wie möglich die selbstgenutzten Immobilien entschulden, weil, wie vorhin schon angesprochen, hier bei der selbstgenutzten Immobilie ist es halt überhaupt nicht möglich, dass man die Schuldzinsen steuerlich ansetzen kann, dafür aber halt in den vermieteten Einheiten. Ja, das ist jetzt hier mal ein Beispiel, warum es schon sinnvoll ist, wenn man sich mit dem Thema Immobilie beschäftigt, nicht nur rein auf Zinssätze zu achten und auf irgendwelche äußeren Gegebenheiten, sondern es macht schon Sinn, sich das Ganze mal im Konzept anzuschauen und auch eine Strategie zu entwickeln, wie es vielleicht sinnvoll sein kann, seine Finanzierungsstruktur aufzubauen, um halt einmal jetzt hier das steuerliche Thema zu berücksichtigen, auf der anderen Seite aber auch die monatliche Liquidität zu berücksichtigen. Weil wenn man jetzt mal überlegt, dass die beiden dann jetzt hier mit einem neu gekauften Objekt es schaffen können, innerhalb von 5 Jahren schuldenfrei zu sein, das ist natürlich eine sehr, sehr coole Nummer, also schuldenfrei, was die eigengenutzte Immobilie angeht. Das ist natürlich auch, ich sag mal jetzt, dem geschuldet, dass wir hier wahrscheinlich andere Kaufpreise haben, als wenn jetzt jemand aus München zuhört. Wir kommen ja hier aus Hagen. Hier sind mit Sicherheit andere Immobilienpreise als in München. Aber es geht mir hierbei nicht darum, jetzt mit irgendwelchen Kaufpreisen oder sowas zu glänzen, sondern es geht um die Strukturberatung, die dahinter steckt. Weil das ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht nur in Hagen anwenden kann, sondern was man überall anwenden kann. Und auch die kleinen Feinheiten, die wir jetzt hier genutzt haben, um die Finanzierung maximal auszunutzen, nämlich zum Beispiel, dass man 5 Jahre tilgungsfreie Anlaufzeit mit reinbaut. Das sind so Punkte, die man als Investor wunderbar nutzen kann, um freie Liquidität zu schaffen. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn die Bank da auch mitspielt. Das macht nicht jede Bank. Und wer aufgepasst hat, ich habe ja auch davon gesprochen, dass wir bei dem Kauf der Eigentumswohnung eine Bürgschaft von dem Mann brauchten. Also ihr seht auch da, das ist ein Konzept, was sich eine Bank natürlich auch nicht punktuell anguckt, sondern auch im Ganzen. Aber genau dafür sind, ich sage jetzt mal Finanzierungsberater, wie wir es sind, da, um mit euch gemeinsam solche Konzepte zu entwickeln, wie man das einer Bank möglichst schmackhaft machen kann und ja, welche Möglichkeiten es da gibt, euch gut aufzustellen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir auch nochmal auf die Themen eingehen, wie man mehr Eigenkapital generieren kann, um weitere Immobilieninvestments zu tätigen, weil da habe ich nach der letzten Podcast-Folge zu dem Thema energieeffizientes Sanieren einige Nachrichten bekommen, dass euch das total interessiert, wie man da als Investor vorgehen kann, um sein Eigenkapital zu hebeln. Da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Tricks auf Lager, die ich mit euch teilen möchte. Da geht es auch um Finanzierungsstrukturen und um andere Themen, wie man damit sein Eigenkapital möglichst schnell aufbauen kann, um die nächste Immobilie zu kaufen. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend meiner Meinung nach. Hört gerne weiter in den Podcast rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und unseren Podcast mit euren Freunden teilt, die sich auch für das Thema Immobilien und Investment interessieren. Und ja, ich freue mich auf weiteres Feedback von euch und wünsche euch weiterhin gute Investments und freue mich auf die nächsten Fragen von euch. Macht's gut. Ciao.